die Themen der heutigen Sendung. Als da wären NBA, All-Stars, die Reservisten und Wildcards im Osten und Westen sind da. In der Analyse die Mavericks gegen die Celtics. Dazu dann noch ein weiteres Thema. Ein Team soll hier mal genau unter die Lupe genommen werden. Um welches Team könnte es sich wohl handeln? Richtig, die Chicago Bulls mit Zach LaVine. Der frisch gebackene All-Star dieser ja in den 90er Jahren legendären Franchise.
NBA Fan Podcast, der Podcast für alle echten Fans. Von echten Fans gemacht. Jeden Mittwoch und jeden Sonntag überall, wo es Podcasts gibt. Viel Spaß mit dieser Episode.
Hi, hallo und herzlich willkommen zur nächsten Episode vom NBA Fan Podcast für echte Fans, von Fans gemacht. Ich bin euer Gastgeber Steffen Rudolf und freue mich auch heute wieder über jeden, der eingeschaltet hat. Und wie immer gilt, alle Hörer haben natürlich die Möglichkeit, hier Themen sich zu wünschen. Und wenn immer es mir möglich ist, greife ich das dann auch auf, entweder allein oder mit meinem nächsten Gast. Ein paar Hörer haben ja sich schon Themen gewünscht und ich konnte die auch bearbeiten. Ja, da ist es endlich soweit. Alle Fans haben drauf gewartet. Die NBA All-Star Game. Reservisten sind da. Und dann schauen wir uns doch gleich mal an. Wie sieht's da aus im Westen? Rudy Gobert, Anthony Davis, Paul George, Damian Lillard und Donovan Mitchell. Ich hatte das ja in meiner vorletzten Episode auch getippt. Aber da musste man jetzt natürlich kein großer Prophet sein. Da waren sich doch die Experten ziemlich einig. Deswegen brauche ich mir da gar nicht groß auf die Schulter klopfen. Und dann bei den Wildcards haben wir noch mit dabei Chris Paul von den Phoenix Suns. Und dann kommt noch dazu Zion Williamson von den New Orleans Pelicans. Man kann sich ein bisschen drüber streiten. Also wäre Christian Wood nicht verletzt gewesen oder CJ McCollum von den Blazers, dann wären die sicherlich mit dabei, aber die beiden ja verletzt ausgeschieden. Ja, für Chris Paul hätte man vielleicht auch Devin Booker nehmen können. Aber gut, zwei von den Suns wollte man wohl nicht nehmen. So erklärt sich das für mich auch, dass man Brandon Ingram da auch außen vor gelassen hat und irgendwie jetzt Zion Williamson sich geeinigt hat. Shai Gilgeous-Alexander hätte es vielleicht auch verdient gehabt. So sitzt nun aber eben Chris Paul und Zion Williamson, den ich persönlich eigentlich noch nicht als All-Star sehe. Dafür ist seine Defense also echt zu schäbig. Aber nun gut, die Coaches, die müssen es ja wissen und die haben ihn gewählt. Ich hätte dann doch eher, wenn man schon von den Pelicans jemanden nimmt, Brandon Ingram genommen, weil er doch auch von draußen gefährlich ist. Zion natürlich jetzt in den letzten Spielen mit einer überragenden Field-Goal-Quote und natürlich mit seiner Power und Athletik und diesem Zug zum Korb. Immer wieder eine Augenweide, der Junge. Ich finde allerdings, irgendwie hat immer noch ein paar Kilo zu viel drauf und wie er da teilweise in der Defense auf dem Court rumläuft. Das ist also eines All-Stars meiner Meinung nach nicht würdig. Aber wer bin ich schon? Die Coaches haben es so entschieden. Und dann wollen wir da auch gar nicht groß weiter rumkritisieren. Ein toller Spieler ist er ja auf jeden Fall. Das ist ja ganz klar. Ja, im Westen, da lag ich dann doch ein bisschen daneben. Ich hatte ja Chris Middleton da als Reservisten gesehen. Er hat zuletzt ein bisschen, ist er im Formtief und ist natürlich da jetzt auch das Opfer der im Moment etwas formschwachen Milwaukee Bucks. Stattdessen hat sich da also Ben Simmons von den Philadelphia 76ers reingespielt mit zuletzt tollen Leistungen, also auch ganz verdient. Ja, und auf dem letzten Platz hatte ich ja Domantas Sabonis gesehen. Der hat zwar hier auch einmal noch mit dem Triple-Double toll aufgelegt, aber Julius Randle hat dann also auch durchaus verdient mit seinen über 40 Punkten und auch weiteren guten Performances, ganz verdient diesen Platz sich da noch geangelt. Und dann ist Sabonis, hat eben das Nachsehen. Dann sind allerdings, das finde ich ein bisschen überraschend, dass dann also Zach LaVine auch natürlich verdient einzieht, aber etwas überraschend für mich, denn Nikola Vucevic, dass man ihn, also auch Domantas Sabonis, vorzieht. Aber da haben sich die Coaches eben da entschieden. Vucevic natürlich auch mit einer tollen Offense, solidem Rebounding und einem vor allem einen stark verbesserten Midrange-Game und von draußen jetzt auch gefährlicher geworden. Also durchaus nachvollziehbar. Jeremy Grant und Domantas Sabonis haben da nun eben das Nachsehen gehabt. Dann muss man mal schauen, ja, letztes Jahr ist ja schon Devin Booker da nachgerückt zum All-Star-Game für den damals verletzten Damian Lillard. LeBron James, der war ja ganz schön erbost, dass da so sein Ziehsöhnchen, ja, so ein bisschen hat er ja da den guten Devin Booker unter seine Fittiche genommen, war etwas erbost, der LeBron, dass da Booker nicht nominiert wurde. Aber mal schauen, Ironie des Schicksals vielleicht, denn Anthony Davis ist ja doch fraglich fürs All-Star-Game, beziehungsweise ist eigentlich relativ sicher, dass er nicht spielen wird. Und dann vielleicht wird also Devin Booker da nachnominiert werden. Damit kommen wir zu dem Krimi von heute Nacht. Die Mavericks haben die Boston Celtics empfangen, also zwei Teams auf ganz verschiedenen Wegen. Die Mavericks zuvor mit 6-2 Siegen. Bei den Celtics sah es natürlich ganz anders aus, also ganz unterschiedliche Vorzeichen. Die Celtics hatten ja mit 9-6 sind sie in die Saison gestartet, 9-6 Siege. Seitdem haben sie 6-9 Niederlagen und haben in allen Statistiken extrem nachgelassen. Also in den ersten 15 Spielen der Saison haben sie 112 Punkte gemacht im Schnitt. Das ist um 3 Punkte runtergegangen. Ganz entscheidend dabei, das Bench-Scoring ist von 35 auf 27 gesunken, also satte 8 Punkte, die ihnen da fehlen, und auch die Points in the Paint, also die Punkte in der Zone am Korb, sind von 46 auf 43 runter, also auch nochmal um 3 Punkte. Ja, es waren ganz unterschiedliche Vorzeichen also bei diesem Spiel. Es war ein absoluter Knüller, das Spiel. Es wurde ja in der allerletzten Sekunde entschieden von Luka Doncic mit einem fantastischen Stepback-Dreier, 110 zu 107. Dazu kommen wir aber später mehr. Ja, verschiedene Vorzeichen, die Celtics also auf dem absteigenden Ast. Ganz anders sieht's da aus bei den Dallas Mavericks um ihren Superstar Luka Doncic. Ja, sie haben von Ende Januar bis Anfang Februar die Mavericks unglaubliche 6 Spiele am Stück verloren. Seitdem 6-2 Siege und jetzt dann sogar also 7-2 Siege. Muss man sich mal reinziehen. Die haben also in dieser Losing Streak über 6 Spiele im Januar haben sie nur 106,5 Punkte gemacht. Seitdem in den 8 Spielen 122,5, also 16 Punkte mehr. Und sie haben bei dieser Losing Streak, da haben natürlich viele Spieler ja auch verletzungsbedingt gefehlt. Da haben sie nur 30% Dreier getroffen und jetzt treffen sie 40% Dreier, also 10% Unterschied. Und auch bei den Assists und Rebounds haben sie jetzt um 5 Punkte verbessert. Ja, ziemlich krasser Turnaround. Ja, und ähnlich sieht's bei Luka Doncic aus, der ja nicht ganz fit in die Saison reinkam, bisschen Übergewicht, ja, mit sich herumtrug, hat wohl zu sehr da das gute slowenische Essen genossen, die Knödel und was da alles gibt. Ja, hatte im Dezember auch nur 30 Minuten auf dem Court gestanden, um ihn da langsam reinzubringen, hat da knapp 24 Punkte gemacht. Im Januar ist er dann schon auf seinen üblichen Schnitt von 36 Minuten hoch und auch das Scoring ist dann schon über 28 Punkte gewesen. Und dann aber jetzt im Februar hat er dann erst richtig aufgedreht und macht jetzt fast 32 Punkte im Schnitt im Februar. Ja, bei den Mavericks im Starting Lineup fehlte Porzingis und Kleber sind rausgegangen. Dafür mit drin eben James Johnson und Dwight Powell, der allerdings relativ blass geblieben ist. gleich aufgefallen bei den Celtics, ja in diesem Spiel, wie auch schon in den letzten Spielen, ist, dass die Starting Five ja doch ein bisschen unausgeglichen ist. Ich finde, Brad Stevens ist da dieses Jahr immer noch auf der Suche so nach den richtigen Lineups, auch die Auswechslung, es ist alles irgendwie, macht's für mich auf keinen, bisher noch keinen schlüssigen Eindruck. Also man beginnt dann mit Tristan Thompson und Daniel Theis, die ja in der Offense nicht wirklich viel beitragen. Theis macht seinen Job natürlich sehr gut, ist ein guter Teamplayer in der Defense. Hier und da streut er mal einen Dreier ein. Ja, und Tristan Thompson natürlich vor allem schon immer für seine Defense bekannt. Der ist natürlich offensiv überhaupt nicht gefährlich. Ja, und dann sind natürlich die großen drei, Kemba Walker, Brown und Jason Tatum, die machen da das Scoring unter sich aus. Das funktioniert soweit auch ganz gut hier in diesem Spiel. Tatum lief relativ früh heiß und auch Kemba Walker war hier und dafür ein Punkt gut. Da gingen die Celtics relativ früh in Führung und dann aber kamen die ersten Auswechslungen. Dann ist Kemba raus und dann kam Pritchard, der ja seine Sache sehr gut macht, ne, aus Oregon. Ist er da gekommen, da war er ja ein richtiger Floor General, das kann er natürlich in der NBA noch nicht bieten, vielleicht wird er da also ein relativ wirklich elitärer Playmaker, wird aus ihm wohl nicht werden und dann geht auch Tristan Thompson raus und dann kommt Sammy Ojeleye und dann war für mich gleich direkt so ein Knick drin im Spiel, da ist dann also Pritchard auch wurde zu Beginn dann, also wie Jason Tatum noch auf dem Court war, meiner Meinung nach völlig falsch dann eigentlich eingesetzt, der steht da nur in der Ecke rum, ja, und hat eigentlich kaum Einfluss genommen auf das Spiel und so ein guter Schütze ist er jetzt noch nicht von draußen, vielleicht wird das ja mal irgendwann, aber bisher ist das noch nicht so gut und dann kam die Offense sofort ins Stocken eigentlich und erst als dann Jason Tatum auch auf die Bank gegangen ist, dann hat wirklich Pritchard den Ball mehr an sich genommen, kam dann mal aus seiner Ecke raus, hat gleich einen Assist für einen Dreier gegeben auf Jaylen Brown, hat selber mal aus der Mitteldistanz abgedrückt nach einem schönen Dribbling, hat dann auch einen schönen Alley-Oop-Assist auf den Time Lord hier Williams gespielt, ja, mit einem schönen Pass und dann sah das schon wieder ein bisschen flüssiger aus und so ging das immer ein bisschen hin und her bei den Celtics. Ganz anders bei den Mavericks, die kamen zwar erst nicht ganz so gut rein ins Spiel, aber da ist das alles viel schlüssiger. Da kommt dann rein Marjanovic und Jalen Brunson, legen gleich los, wie die Feuerwehr. Ja, Boban hat dann in 2 Minuten gleich mal irgendwie ein Field Goal gemacht, 3 Boards und einen Block. Ja, hat also gleich sofort beigetragen. Und Jalen Brunson entwickelt in den letzten Wochen, ich würde sogar sagen, ist ja eigentlich der zweitbeste Spieler diese Saison bei den Mavericks. Der hat ja auch fantastisch hier gespielt gestern in dem Spiel. 22 Punkte gemacht, einen wichtigen Dreier in der Schlussphase gemacht. Ein paar hat er dann auch versemmelt. Insgesamt wirkte das aber einfach bei den Mavericks wesentlich eingespielter. Der Ball lief besser durch die Reihen. Da gibt's auch mal ein paar Stafetten über 3, 4 schnelle Pässe. Wird da mal der Mann freigespielt. Und das Ganze greift einfach deutlich ineinander. Auch die ganzen Rotations laufen da irgendwie viel besser ab als bei den Celtics, die da wirklich noch total auf der Suche sind. Das war also absolut deutlich zu erkennen. Ja, was noch stark aufgefallen ist, Luka Doncic, er hat natürlich dann am Ende und insgesamt sehr, sehr viel trotzdem den Ball in der Hand gehalten. Es war aber ganz offensichtlich, das hat man auch in den letzten Spielen schon gemerkt, dass Luka Doncic einfach auch hier und da mal Offball jetzt eingesetzt wird. Und gerade da hat er dann 3 oder 4 wirklich gute, offene Dreier genommen, hat da also nicht aus dem Dribbling, sondern er wurde dann angespielt, einmal von Brunson, 2-mal von Richardson, da wirklich gut freigespielt und da trifft der Luka eben die Dreier dann, wenn er sich gut bewegt, viel, viel besser, als wenn er aus dem Dribbling da hochgeht oder eben da seinen patentierten Stepback einsetzt, das ist also bei weitem nicht so hochprozentig und das scheint Rick Carlisle, der alte Offensivfuchs, bemerkt zu haben und hat dieses Stilmittel jetzt immer öfter eingesetzt, dass Luka eben abseits des Balles sich bewegt und dann angespielt wird und dann mal wirklich einen schönen Catch-and-Shoot-Dreier versenken kann. Das war also ganz, ganz deutlich. Ja, und also anders sah es wirklich aus bei den Celtics. Sofort eigentlich war der Bruch da, wie die Einwechselspieler kommen. Pritchard hat seine Sache wirklich gut gemacht. Auch der Time Lord, also Williams, hat hier und da mal glänzen können. Ja, mit einem tollen Alley-oop aufgelegt von Pritchard, hatte ich ja schon gesagt. Oder auch im vierten Quarter mit einem Putback-Dunk hat er da nochmal die Stimmung hochkochen lassen. Aber insgesamt wirkt das einfach nicht so ausgereift. Da sind die Rollen irgendwie nicht so klar verteilt, wie es bei den Mavericks jetzt gestern und zuletzt in den Spielen der Fall war. Und gerade der Time Lord wirkt da also oft unglücklich, überhastet. Also im zweiten Quarter war da eine Situation, sie kriegen da den Ball, sie sind im 2:1 Fast Break und dann statt den Pass auf den besser postierten Mitspieler zu spielen, was macht der Time Lord? Er rennt in seinen Gegenspieler rein, der natürlich dankbar da das Offensivfoul annimmt. Und so ging das Spiel dann im Prinzip hin und her. Bei den Celtics ging eben ganz viel über die beiden Starspieler Jaylen Brown und Jason Tatum, während die Mavericks den Ball mehr bewegt haben und mit der Motion Offense von Rick Carlisle da ihr Heil suchten. Dann ging es eben in die entscheidende Phase und da muss man ja wirklich sagen, da liegt also absolut der Hund begraben. Dallas sind ja nun auch nicht gerade bekannt in den letzten Jahren als die absoluten Closer, aber sie können auch durchaus mal ein gutes viertes Quarter spielen, nur wenn es eben ganz eng wird, dann hat es für die Mavericks in den letzten Jahren ja oft nicht so gut ausgesehen. Bei den Celtics ist das Ganze allerdings deutlich verheerender. Die sind wirklich im vierten Quarter und das ist die Ursache ihrer Schwäche in den letzten 15 Spielen, sind die ganz weit hinten im Ranking in der Liga. Also bei Assists im vierten Quarter, man kann es kaum glauben, die Boston Celtics stehen da auf dem 29. Platz in der Liga, zweitschlechtestes Team. Bei den Turnovers 24. Ja, das ist eigentlich unglaublich für ein Team dieser Stärke. Bei den Field Goals sind sie auch nur auf dem 29. Platz, zweitletzter Platz, Dreier 36. Platz. Und natürlich auch Turnovers, auch 26. Platz. Also ganz, ganz verheerende Statistiken. Und das zeigt ja eigentlich, dass das, also was mir da aufgefallen ist, eben, dass das einfach noch nicht so ein ausgereiftes Zusammenspiel ist. Sie haben natürlich ihre großen drei. Die haben auch gestern wieder absolut überzeugt. Kemba Walker, Jason Tatum, Jaylen Brown, überhaupt keine Frage. Aber eben der Rest, der kommt da irgendwie nicht so zum Zuge. Und auch Brad Stevens, der Coach von Boston, hat immer wieder da bei Timeouts sein Team versucht aufzurütteln und anzutreiben. Kommt doch jetzt mal zu euch, werdet mal wach, geht dem Gegner mal richtig auf die Füße und erlaubt denen hier nicht da einfach so das Scoren. Dann endlich im vierten Quarter, das Spiel schien eigentlich schon gelaufen, 4 Minuten vor Schluss steht es 101:89, für die Dallas Mavericks, die da schon den Sieg sicher glaubten. Und dann endlich plötzlich hat's Klick gemacht. Die Celtics richtig draufgegangen in der Defense. Mehrfach mit Double Teams gegen Luka da. Turnover provoziert. Denn Walker war es, Kemba mit mehreren Dreiern. Ein Dreier mit Foul. Da haben sie einen 14:3 Run hingelegt und sind plötzlich auf einen Punkt herangekommen, dann war es wieder alles offen, das Spiel. Und dann begann das große Zittern. Da gab es eine kuriose Szene, da hat erst Jason Tatum den Steal gemacht, wollte dann nach vorne passen auf seinen kongenialen Partner Jaylen Brown. Und was macht er? Er wirft ihn direkt Luka Doncic in die Arme und dann Brunson verwirft den Wurf. Also es war nicht schön anzusehen in dieser Phase. Dann ging es aber richtig ab. Jaylen Brown und Luka Doncic lieferten sich da einen epischen Schlagabtausch. Lässt uns wirklich da hoffen, was die beiden da in der Zukunft noch alles auf den Platz zaubern würden. Ja, wie lief's ab? 37 Sekunden vor Schluss mit einem Pull-Up-Jumper bringt Jaylen Brown seine Celtics mit 105 zu 104 in Führung. Und dann kommt aber die große Phase des Luka Doncic, der da ja gegen unseren Germany's Finest Daniel Theis seine Dribble Moves auspackt und dann ein Stepback Dreier da wirklich reinzimmert zum 107 zu 105. Na, sah es schon ein bisschen aus, als wären die Celtics mit ihrem Latein am Ende. Weit gefehlt, Jaylen Brown legt da einfach nochmal ein irres Ding drauf. War eigentlich sehr, sehr gut verteidigt von den Mavericks. Sein Euro-Step-Layup, den er da im hohen Bogen irgendwie in den Korb reingeworfen hat. Absoluter Zirkuswurf. Wirklich eine tolle Einlage. Hätte ich nie gedacht, dass der reingeht. Ja, und dann brach sie an, die große Zeit des Luka Doncic, der dann direkt im Gegenzug erneut mit einem Stepback Dreier gegen zwei Verteidiger, ja, haben sie extra ihn gedoppelt, war ihm völlig egal, drückt ab 0,1 Sekunden vor dem Ende. Macht er das 110 zu 107 und hat damit also mit 6 zu 4 sozusagen in dieser irren Schlussphase Jaylen Brown und seine Celtics überboten. Also ein ganz, ganz tolles Spiel. Dafür lieben wir doch Basketball und da so sollen die Spiele sein und so spannend soll es dann weitergehen. Und vielleicht finden die Celtics ja eben noch ihre Teamchemie und können dann ähnlich wie jetzt die Mavericks auch da den Turnaround noch schaffen. Die Saison ist ja noch lange, es ist ja noch nicht mal die Hälfte der Spiele gespielt. Ja, damit sind wir auch schon beim letzten Thema des heutigen Abends und das ist ein Team, ja, bei dem es zuletzt auch Bang! Gemacht hat, das sind die Chicago Bulls. Die Franchise weltweit in den 90er Jahren mit Michael Jordan groß geworden und der NBA auch verholfen zu ihrem weltweiten Standard und Ruhm, den sie heute genießt. Kaum ein Jugendlicher oder Sportfan, der da nicht mit einem Bulls-Cappy oder einem Jordan-T-Shirt von Mutti bei C&A gekauft rumlief. Aber lassen wir das. Dann ging's ziemlich runter für die Bulls. Es gab nochmal eine gute Phase mit etlichen guten Platzierungen. Die Ära Tibbs und Derrick Rose mit einigen Top-Platzierungen in der regulären Saison. Ja, in Playoffs leider hat's da nie wirklich gereicht für den großen Wurf. Entweder war Derrick Rose verletzt oder jemand anders, hat also nie sollen sein. Und jetzt sind sie doch ziemlich viele Jahre in der Bedeutungslosigkeit verschwunden. Auch diese Saison lief nicht gerade gut an, aber jetzt mit 2 Siegen in Folge stehen sie also pünktlich zur Verkündung von Zach LaVine im All-Star-Game, zur Verkündung seines Platzes da. Stehen sie auf dem 8. Platz mit einem Rekord von 14 zu 16, immerhin mit 6 zu 4 stehen sie da in den letzten Spielen relativ gut da. Ja, es ist einfach ein sehr, sehr junges Team, das merkt man daran, es gelingt ihnen kaum mal konstant wirklich da ihre Leistung aufs Parkett zu bringen. Sie haben nie viele Niederlagen am Stück, also einmal dann doch 4 und einmal 3, das war es dann aber auch schon. Sie haben aber auch nie viele Siege am Stück, also die 2-Siege-Serie, die ist schon jetzt die höchste, heim und auswärts nimmt sich auch nicht viel, auswärts sind sie sogar ein bisschen besser. Es liegt zum einen natürlich daran, sie haben ganz viele junge Spieler, sie haben sage und schreibe 10 Spieler in ihrem Roster, 25 Jahre alt oder jünger und sogar 7 unter 23 und dann haben sie nur 2 Spieler über 30, Thaddeus Young und Garrett Temple, die da den Jungen hier zur Seite stehen. Also das ist so ein bisschen Jugend forscht für Olympia und so läuft das dann teilweise auch ab. Zuletzt haben sie jetzt also doch 4 der letzten 5 Spiele gewonnen. So langsam zeigt sich jetzt der Einfluss vom neuen Head Coach Bill Donovan, der es wirklich geschafft hat, jetzt so nach und nach, nach schlechten Beginn, jedem da seine Rolle zu geben und auch die Spieler weiterzuentwickeln. Das ist wirklich absolut positiv, seinen Einfluss hier zu erkennen bei diesen jungen Spielern, die eben gerade das bedürfen, dass ein Coach, der sie entwickelt, der es ihnen auch zugesteht, Fehler zu machen. Und da ist natürlich Bill Donovan mit seiner langjährigen Erfahrung am College der genau der Richtige. Es ist so ein bisschen Licht und Schatten trotzdem bei den Bulls, aber zuletzt geht einiges in die richtige Richtung. Schauen wir uns mal an. Vom Offensive Rating stehen sie auf dem 16. Platz, in der Defense auf dem 20. Platz. Das zeigt auch relativ genau, wo der Schuh drückt. Also in der Offensive sieht das durchaus gut aus. Sie haben vom True Shooting und vom Effective Field Goal sehen sie auf dem 6. Platz. Das ist also aller Ehren wert, ein absoluter Topwert in der Liga. Das kommt aber vor allem aus dem Catch and Shoot, also wenn es jetzt darum geht, um einen Block rumzulaufen und nach einem Pass eben zu werfen. Da sieht das Ganze sehr, sehr gut aus, aber eben bei den Pull-Ups aus dem Dribbling, da sieht das Ganze dann überhaupt nicht mehr so gut aus. Sie laufen ja insgesamt sehr schnelles Tempo, sie haben die dritthöchste Pace in der ganzen Liga und das führt natürlich mit den jungen Beinen der Bulls zu vielen, ja, offenen Würfen auch im Fast Break. Und insgesamt fällt doch sehr auf, dass sie also ganz viele Würfe aus der Dreier-Range doch aus der Corner nehmen. Da nehmen sie die 9 meisten der Liga und haben also auch die 5 beste Quote. Und vor allem natürlich in der linken Ecke, da steht natürlich ganz oft Otto Porter und drückt da ab. Das sieht also relativ gut aus in der Offense. Aber eben in der Defense, da drückt der Schuh. Und das zeigt uns ganz klar ein Blick auf den Backcourt der Bulls. Da haben wir nämlich zum einen Zach LaVine, der also eine fantastische Saison spielt. Er hat ein True Shooting jenseits von Gut und Böse. Er ist da im 96. Perzentil in der Liga. Ja, das heißt bei den 4% besten in der Liga, obwohl er eben Tag für Tag der Nummer 1 Scorer ist der Bulls und da große Aufmerksamkeit der gegnerischen Defense auf sich zieht. Er macht trotzdem fast 29 Punkte, Karrierebestwert, fast 52% aus dem Feld und sagenhafte 43,4% aller Dreier, hat sich also auf jeden Fall in der Offensive als ein Top 10 Spieler da etabliert. Anders sieht das natürlich aus, wenn man auf die Defense schaut. Und da ist es nach Crafted NBA, ist also Zach LaVine der 8 schlechteste Verteidiger. Nicht jetzt auf seiner Position, sondern in der ganzen Liga. Das ist also ganz schön traurig. Da muss er einfach besser werden. Ich will ihm da auch gar nicht die Motivation absprechen. Er hat sicherlich auch die Anlagen, ein guter Verteidiger zu sein. Er hat eine gute Athletik. Er hat lange Arme, er ist schnell. Es spricht eigentlich nichts dagegen, dass er nicht ein guter Defender sein kann. Aber bisher eben trägt er natürlich auch so eine große Last in der Offensive, dass er jetzt nicht Abend für Abend in der Defense da abliefern kann. Zum anderen fehlt aber wohl eben auch da der defensive IQ. Immer wieder verschläft er da Rotations oder er geht zur Hilfe, wenn er eigentlich nicht helfen sollte. Umgekehrt dann genauso. Also er trifft sehr oft da eine falsche Entscheidung in der Defense. Aber da bin ich mir sicher auch, dass da Bill Donovan was im Gepäck hat für ihn. Ja, und der andere Starter im Backcourt, Coby White, der ist auch nicht gerade ein Held in der Defensive. Der Sophomore, also der 2-Jahres-Spieler, der hat sich zwar überall verbessert, er hat zwar auch 8 Minuten mehr, macht aber auch bei konstanten Quoten eigentlich 2,5 Punkte mehr, hat die Assists fast verdoppelt, dabei aber die Turnover nur leicht angestiegen. 2er und 3er hat er sich leicht verbessert, trifft da respektable 36,5% aus dem Feld, aber ist eben auch einer der schlechtesten Defender in der Liga, vor allem on ball. Es gilt er als 20 schlechtester Verteidiger der Liga. Und diese beiden dann zusammen in der Kombination machen die natürlich ein gefundenes Fressen für jeden Backcourt in der NBA. Und da gibt's ja einige ganz starke. Und die kann man natürlich jetzt mit diesem Backcourt nicht in Schranken halten. Auch wenn da hinten dran sehr, sehr gute Help Defender stehen, da kommen wir gleich noch dazu. Aber das fällt eben schwer und da ist also das Team wie auch insgesamt noch relativ schlecht ausbalanciert. Gehen wir denn nämlich mal weiter auf die Position. Da haben wir Lauri Markkanen, der Finne, der war eigentlich schon fast abgeschrieben und jetzt hat er auch erstmal 14 Spiele nur gemacht. Hat ganz, ganz schwach angefangen, der Spot-Up-Shooter. Aber jetzt plötzlich über 19 Punkte, 6 Rebounds und hat ein True-Shooting von 65,4%. Und der Mann nimmt ja kaum also einfache Würfe am Korb, der wirft ja von weiter weg. Und da ist das ganz schön stark, so ein True-Shooting über 65%, das haben sonst eigentlich nur Big Men, die wirklich nur am Korb abschließen. Da ist er im 97. Perzentil der Liga, das heißt, er ist bei den drei besten Prozent. Also das ist eine ganz erstaunliche Entwicklung und nicht zuletzt zurückzuführen eben auch auf Bill Donovan. Das zeigt so ein bisschen das Problem bei den Bulls, denn auf den großen Positionen, da haben sie schon gleich den nächsten, Patrick Williams, der Rookie, 19 Jahre alt und zeigt also auch ganz fantastische Ansätze, 10 Punkte, 5 Rebounds, mega starke Defense und macht da ganz viel eben wieder wett, was eben der Backcourt da versemmelt. Und Lauri Markkanen ist ja jetzt auch nicht der allerbeste Verteidiger. Ein Spieler, der jetzt nach einigen Spielen Verletzung zurückgekommen ist und erst 19 Spiele gemacht hat, ist Wendell Carter Jr. Auch den, muss ich sagen, habe ich eigentlich schon fast abgeschrieben. Aber seit seiner Rückkehr hat sich gezeigt, wie wichtig der Mann für das Team ist. Die Stats sind jetzt erstmal gar nicht so beeindruckend. 13 Punkte, 8 Rebounds. Man muss berücksichtigen, er spielt zwar jetzt seine dritte Saison, hat aber nie mehr als 44 Spiele bestritten in einer Saison. Extrem verletzungsgeplagt. Und jetzt kommt er doch zurück. Und man sieht ihn also auch da als einen absolut starken Defender am Korb. Da gilt er als einer der 40 besten überhaupt in der Liga. Ja, da ist natürlich die Frage, wie will man da weitergehen? Lauri Markkanen, Patrick Williams, Wendell Carter. Wen will man da eigentlich Zach LaVine und Kobe White an die Seite stellen? Der MVP für mich aber bisher in der ersten Saisonhälfte bei den Chicago Bulls ist ganz klar der Veteran Thaddeus Young, der da den jungen Leuten da mit einem guten Beispiel vorangeht. Ja, er macht viel Druck auf die Defense. Da wird er in der Liga bei den Advanced Stats gesehen als jemand, der auf dem zweiten Platz ist, wenn es darum geht, in der Defense Druck auf den Ball auszuüben. Da zeigt er also Zach LaVine und Kobe White, wie das aussehen kann und fängt da natürlich auch viel, viel auf von den Fehlern. Fällt also überhaupt sehr auf, wenn dann der Starting Backcourt rausgeht, dann kommt dann auch noch Thomas Satoranski rein, oder auch Daniel Gafford, auch ein absoluter Top-Defender. Und da sieht das dann ganz anders aus, das Spiel. Auch Garrett Temple hat da wirklich einen guten Job gemacht bisher mit seiner On-Ball-Defense. Macht er da auch extrem viel Druck und ist halt der klassische Free-and-D-Spieler. Und dann haben sie ja eben noch mit Daniel Gafford ein ganz, ganz heißes Talent. Der ist also auch absolut unterschätzt, der Mann. Der spielt auch nur 14 Minuten, der Power-Forward. Hat da 5 Punkte, 3 Rebounds. Ist jetzt nicht so spektakulär. Wird aber von Experten als einer der absoluten Top-Defender wirklich gesehen. Sowohl bei der On-Ball-Defense, also wenn der Gegner im Dribbling ist mit dem Ball oder den Ball eben einfach so hat, da ist er auf dem 25. Platz in der ganzen Liga, wenn es darum geht, da Pässe also abzufälschen oder zu verhindern, dass sie ankommen und auch Turnovers zu provozieren. Da ist er auf dem 25. Platz in der Liga. Ist natürlich eine kleine Sample-Size da bei ihm, aber das ist schon beeindruckend. Und dann obendrauf kommt noch die Defense am Korb und da steht er auch auf dem 9. Platz in der Liga. Also er hält da die Gegner, wenn sie am Korb abschließen, bei ganz niedrigen Prozentzahlen. Und noch obendrauf trifft er selber seine ja wenigen ja Würfe, die er nimmt, allesamt eigentlich nahe am Ring. Die trifft er aber auch, also bei 66%. Also das ist ein ganz guter Mann für die Zukunft. Und auf den sollten die Bulls meiner Meinung nach wirklich noch mehr setzen. Wer wirklich stagniert, ist einfach Otto Porter. Er ist einfach nicht mehr als das, was er eben nun ist. Er steht da, nimmt da die Dreier, nimmt auch nur gute, offene Dreier. Ist ja nicht verkehrt, kann aber kaum kreieren. Wo führt uns das hin bei der Bewertung dieses Teams? Also es ist ganz, ganz schwierig, das vorherzusagen, wie die Bulls sich weiterentwickeln werden. Zum einen ist also wirklich bewundernswert, dass eigentlich Bill Donovan mit demselben Roster da so viel mehr jetzt erreicht. Das sage ich jetzt nicht nur, weil sie jetzt gerade mal auf dem 8. Platz stehen. Das kann durchaus auch wieder runtergehen bei den Bulls. Aber es ist einfach zu erkennen, die Teamchemie ist eine andere, das Zusammenspiel funktioniert besser, die Räder greifen einfach jetzt langsam immer besser ineinander. Bei so einem jungen Team mit so vielen jungen Leuten und eben auch noch mit Balancing-Problemen im Kaderzusammenstellung, da wird es auch mal wieder schwächere Phasen geben, das ist ganz klar, aber insgesamt zeigt der Trend in die richtige Richtung. Die Frage wird halt sein, in welchen Weg will man denn jetzt gehen in der Zukunft? Man hat wirklich so eine ganze Menge an Talenten und jetzt wäre es eigentlich auch an der Zeit, sich mal festzulegen. Wer soll es denn nun sein? Wendell Carter, Patrick Williams, Lauri Markkanen, Danny Gafford. Auf wen will man da setzen? Das muss man sich jetzt wirklich überlegen und das ist dieses Jahr auch wirklich, sollte das Hauptaugenmerk der Chicago Bulls Entscheider darauf liegen. Mit wem wollen wir in die Zukunft gehen? Wen wollen wir behalten? Und wen wäre es vielleicht an der Zeit gehen zu lassen? Und da ist es wirklich ganz, ganz schwierig. Denn Zach LaVine, er hat zwar noch Vertrag nächste Saison, hat aber ganz klar gesagt, er will eine extreme Vertragsverlängerung und da will er natürlich auch deutlich mehr Kohle sehen und das wird man ihm also auch nicht abschlagen können, wenn man ihn halten will und das ist ganz klar in Chicago, wenn man den jetzt gehen lässt, dann war es das mit dem Neuaufbau, dann kann man sich wieder aufs Tanking verlegen. Ich denke, die werden weiter so spielen wie jetzt, sich konstant immer ein bisschen verbessern, hier und da mal einen schlechten Tag haben, mal Spiele auch verlieren und ich bin mir aber sicher, dass sie da, wo sie jetzt stehen, so Platz 8 bis 10 im Play-In-Tournament, da werden sie auf jeden Fall dabei sein und vielleicht gelingt es ihnen ja eben in die erste Playoff-Runde einzuziehen und da wichtige Erfahrungen zu sammeln und auch da kann man dann natürlich nochmal genau hinschauen, wer ist dem größeren Druck gewachsen in den Playoffs, wer kann da abliefern oder eben wer auf der anderen Seite, ja, bricht da unter dem Druck zusammen oder ist dann eben auch dem veränderten Gameplan der Gegner, die sich dann immer besser einstellen in der Offense und Defense, ja, wer ist dem da nicht gewachsen und wer findet eben Möglichkeiten, trotzdem, obwohl der Gegner weiß, was er vorhat, eben wieder zu scoren. Und das wäre sehr interessant, finde ich, vor allem bei Lauri Markkanen mal zu sehen. Ist das nur so ein schön Wetterspieler, der halt in bedeutungslosen Spielen da mal so um die 20 Punkte auflegt oder kann der eben auch gegen eine engagierte Defense richtig noch was reißen? Das war's für heute. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und ich freue mich schon bei der nächsten Episode, wenn ihr wieder dabei seid, wenn es heißt NBA Fan Podcast. Schönen Tag noch, ich bin raus. Macht's gut. Der Pod für die Fans bringt dir die Gerüchte, die News und die Trends mit wechselnden Gästen, natürlich die Besten sind wir am Diskutieren, Spieler und Teams am Analysieren, gib uns doch ein Like und drück Abonnieren.